Willkommen bei Deutschland, du kannst das. Diesmal Ost gegen Rechts mit Lisa und Jascha vom Polylux-Netzwerk.
Hallo.
Hallo.
Polylux bezeichnet sich selbst als solidarisches Netzwerk für den anderen Osten. Lisa, wer ist denn das eigentlich, dieser andere Osten?
Also ich habe direkt was im Kopf und zwar würde ich sagen, da ich ja aus dem Westen komme und vor 10 Jahren in den Osten gezogen bin, weiß ich ziemlich genau, wie sehr vorurteilhaftet der Westen noch über den Osten denkt. Und das ist ja auch ein ziemlich weit verbreitetes Bild ist vom Osten, dass da alles braun ist, dass da alles mittlerweile blau ist, dass da alles Nazis sind, dass man da auf, also ich habe viel solche Sätze gehört wie, da kann man ja nicht hin, das ist alles rechts und Nazis hier, Nazis dort und bla. Und das ist ja wirklich ein weit verbreitetes Bild, was es auch immer noch gibt. Und es ist ja auch, es hat ja auch irgendwie eine Basis, auf der das fundiert ist, nämlich Wahlergebnisse und BürgermeisterInnen, die mittlerweile von der AfD gestellt werden und rechte Diskurse, rechte Angriffe und so weiter. Und trotzdem gibt es hier unglaublich viele Menschen, die solidarisch arbeiten, die antifaschistisch arbeiten, die hier die Stangen und die Fahnen hochhalten und die dem Ganzen immer wieder was entgegensetzen und das seit Jahren und Jahrzehnten. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was wir mit dem anderen Osten meinen, dass diese Bilder und diese Geschichten nicht untergehen, weil die einfach krass wichtig für eine Geschichtenerzählung sind und um auch eben so eine Hoffnung zu behalten. Und ich glaube, das ist eben also eine Aufgabe, die wir uns gesetzt haben, dass eben dieser andere Osten, den wir jetzt sichtbar machen wollen, was viel Wichtigeres ist als dieser Osten, von dem immer so vorurteilsbehaftet gesprochen wird, nämlich das sind eh alles nur Nazis.
Aber wie du sagtest, das ist ja auch durchaus fundiert, unter anderem in Wahlergebnissen, unter anderem auch in, ich nenne es immer gerne Alltagshegemonie, wenn man so unterwegs ist. Das ist, wäre dann der eine Osten, also der, ich sag mal, illiberale, rechtsextreme Osten. Der andere ist der liberale, der plurale Osten, die offene Gesellschaft. Aber das Problem des illiberalen Ostens, wie groß ist das, wenn ihr so aus eurem Alltag, ist der halbe Osten rechts? Ist 2/3 des Osten rechts? Sind nur 10% des Osten rechts? Kann man das überhaupt irgendwie beziffern, benennen, Jascha?
Also man muss ja immer vorsichtig sein mit so Wahlergebnissen. Also das ist eine Prozentzahl für einen bestimmten Moment, der passiert. Also zu Wahlen gehen, da gehen am Ende auch gar nicht alle Menschen hinwählen. Und das, also ob Wahlen wirklich so genau abdenken, wer jetzt, also ob man dann abzählen kann, keine Ahnung, 30% oder 40% oder wo wir jetzt stehen. Das heißt, jede so und so viele Person muss ja jetzt AfD gewählt haben. So funktionieren ja Statistiken auch nicht. Also es funktioniert ja so nicht, dass das abzählen könnte. Das heißt, man hat im Osten natürlich Gebiete, wo es auf jeden Fall krasser ist. Und es gibt wiederum auch Orte oder Stadtteile, in denen es deutlich diverser ist, in denen mehr linke Menschen wohnen, in denen auch Wahlergebnisse anders sind. Das heißt, es ist nicht so einfach zu sagen, ja, das ist größtenteils alles rechts oder keine Ahnung, es ist alles so braun. Und trotzdem sprechen die Zahlen ja für was? Die sprechen ja für etwas, was im Osten passiert oder was im Osten zumindest begonnen hat. Wir versuchen ja auch immer darauf hinzuweisen, der Osten ist sozusagen so ein bisschen so ein Gradmesser und der Westen sollte gucken, was gerade passiert, weil die Wahlergebnisse nach der letzten Bundestagswahl im Westen auch nicht so viel besser aussahen mit den Prozenten für die AfD. Und wenn wir uns dann neben Wahlergebnissen noch so Bevölkerungsprognosen anschauen, dann wird es ja spannend. Also die Prognosen für sowohl Mecklenburg-Vorpommern als auch Sachsen-Anhalt, also die beiden Bundesländer, in denen dieses Jahr gewählt wird, sind richtig düster. Also da ist dann Schrumpfen bis zum Umfallen, Männerüberschuss und keine Ahnung, es sind keine Kinder mehr. Genau, das sind ja dann eher so die Momente, die man sich anschauen muss, um zu gucken, wie sind denn Lebensrealitäten im Osten? Wie sieht es denn aus, wenn man dort lebt? Also wie viel Infrastruktur gibt es? Wie viel Kultureinrichtungen gibt es etc.? Das ist, glaube ich, würde ich sagen, eigentlich das Spannende, wo man draufschauen muss, wenn man so sich eben Gesellschaft im Osten anschaut, als ganz konkret Wahlergebnisse.
Naja, aber die Wahlergebnisse führen halt dazu, dass hinterher Gesetze, Verordnungen und Exekutivmacht ausgeübt werden. Und wenn jetzt die extreme Rechte eine absolute Mehrheit kriegen sollte, dann ist das, glaube ich, ein komplett anderes Problem als die Infrastrukturprobleme und die Überalterungsprobleme, die man in einzelnen Regionen und Bundesländern hat. Also weil ich kann ja schlecht sagen, ja gut, die haben alle, da fährt der Bus so selten, da ist es schon okay, dass die extrem rechts wählen.
Nein, das wollte ich damit auch nicht sagen. Ich meine nur, dass wenn wir die ganze Zeit sagen, oh, jetzt, wo die AfD 40% hat, wird es richtig schlimm, vergessen wir darauf zu gucken, was vorher die CDU und Co. schon kaputt gewirtschaftet haben. Also, dass das nicht von ungefähr kommt, wie es im Osten aussieht und dass es dafür gar nicht die AfD erst gebraucht hat, dass das schon, also, dass die Prognosen schon so runtergehen, das ist eher so unser Punkt. Also, natürlich ist eine Regierung mit der AfD ist absolute Scheiße. Das, ich will das gar nicht sagen, dass das dann nicht so schlimm wird, sondern eher so, wir müssen auch die anderen kritisieren. Also wir müssen auch die WegbereiterInnen kritisieren, als auch die, die jetzt sehr am rechten Rand zu Schiff, also so abfangen gehen.
Also ich bin irgendwie die ganze Zeit so, ich will die ganze Zeit so aufatmen und eigentlich noch mal ein bisschen intervenieren, nämlich wir konzentrieren uns jetzt schon wieder sehr auf dieses Ost-Ding, ne? Und wir, was auch ein Narrativ von uns ist, was wir, glaube ich, immer wieder sichtbar machen wollen, ist, dass es eben nicht nur ein Ost-Problem ist. Wir haben diese Rechtsverschiebung, klar, die steht jetzt in Sachsen-Anhalt ganz konkret bevor durch Wahlergebnisse mit 40% AfD, aber das ist jetzt eben nur so, wir nennen es immer so Foreshadowing oder so eine
Labor.
Genau, ein Experimentlabor sozusagen. Wir sehen an den Wahlergebnissen, Bundestagswahl 2019, aus Ostdeutschland hatten wir 20% AfD. 4 Jahre später, Bundestagswahl, kam aus Westdeutschland schon 20% AfD. Das heißt, der Westen hinkt dem Osten einfach nur ein paar Jahre hinterher und so ist es politisch. Das heißt, wir können nicht immer nur, also klar, wir müssen jetzt aktuell auf den Osten gucken, wir müssen auf Sachsen-Anhalt gucken, das müssen wir tun. Und trotzdem können wir aber nicht nur sagen, das Problem existiert dort. Wir müssen das als bundesweites Problem verstehen, sogar als europaweites Problem, wenn man sich zum Beispiel gerade Migrationspolitik nochmal anguckt. Und deshalb will ich nochmal so ein bisschen den Drift eigentlich rausnehmen aus diesem Fokus Ostdeutschland, Sachsen-Anhalt, sondern ich glaube, es ist nur was wir narrativ noch mal ins Gedächtnis rufen wollen, dass es eben ein gesamtgesellschaftliches Problem ist. Und klar, wir sind im Osten, weil hier alles noch mal viel prekärer ist und viel, wie gesagt, noch mal ein paar Jahre voraus sozusagen. Und deshalb müssen wir jetzt hier auch gucken, dass Dinge stabil gehalten werden. Und ich würde sagen, es gibt irgendwie diese ganzen finanziellen Ressourcen, die wir jetzt auch versuchen zu schaffen. Da wird es im Westen wahrscheinlich gerade noch besser aussehen. Und deshalb fokussieren wir uns auch hier drauf. Aber ich finde es trotzdem noch mal wichtig zu sagen, dass man eben diesen Rechtsdrift nicht nur als Ostproblem verstehen darf sozusagen.
Vor allen Dingen die Politik nennt im selben Atemzug auch immer Linksextremismus und Islamismus. Wie viel von sowas spielt eigentlich tatsächlich eine Rolle, so aus eurem Arbeitsalltag heraus? Ist das relevant?
Naja, wir benutzen diese Begriffe einfach gar nicht, weil wir diese Extremismus-Theorie, dazu gibt es einfach schon genug. Auch schon Beschäftigung mit dem Themenfeld dieser Extremismus-Theorie-Lüge so aufzulaufen und davon zu sprechen. Also sozusagen links und rechte Politik und Gruppen so sehr zu vergleichen, dass man sie am Ende versucht, in eine Theorie zusammenzukippen und dieses Hufeisen entstehen zu lassen. Das ist nicht so unseres.
Nur daraus kann man ableiten, dass es eine Mitte gäbe.
Ja, das ist genau, ja schon deswegen. Das Problem.
Ich habe mir einfach nur gerade gefragt, wollen wir jetzt auch noch anfangen, über Extremismustheorien zu reden und warum nicht? Das würde ich gerne weglassen, weil so viel Zeit haben wir am Ende nicht.
Ich würde trotzdem sagen, man kann ja, wenn man die Aufmerksamkeit schon mal hat, schon noch mal stehen lassen und in die Sendung mit reinnehmen, dass wir diesen Begriff des Extremismus einfach ablehnen und eben keine Parallelen zwischen links und rechts sehen, auf gar keinen Fall. Und dass so eine konstruierte Mitte halt einfach auch nicht existiert. Also das finde ich schon, kann man schon auch noch mal sagen.
Wie beschreibt ihr denn dann das, was Leute wie ich als die extreme Rechte bezeichnen?
Rechtsradikale, Neonazis, WutbürgerInnen.
Menschenverachtende Menschen, Leute, die nicht auf Grundrechte stehen, die nicht auf Menschenrechte stehen.
RassistInnen, also uns ist es wichtig, sie mit dem zu benennen, was sie tatsächlich tun. Also eben genau, ne, menschenverachtende Ideologien verfolgen. Gewalttätig, wenn also andere Menschen angreifen über, also krass auch Gewalt vom Morden, wir können sie teilweise MörderInnen nennen, also das, was sie letztendlich sind und was sie tun. So, das ist das, was wir versuchen, aber verkürzt benutzen wir am Ende benutzen wir oft den Begriff halt Rechte, Neonazis.
Und ich würde schon auch sagen, man kann schon auch über die extreme Rechte sprechen, aber es wird halt dann schwierig, wenn man das im selben Atemzug macht mit Linksextremismus sozusagen, weil das ist halt ein Begriff, den wir ablehnen. Da sind wir auch eher, oder da sind wir dafür zu benennen, um was es geht, nämlich um antifaschistische Kämpfe, um progressive Kämpfe, um historische Kämpfe und so weiter, um dass Rechte für alle gelten und dass wir ein gutes Leben für alle schaffen. Und ich glaube, dadurch, dass dieser Begriff ja auch ein politischer Kampfbegriff von konservativ bis rechts ist und man immer wieder dagegen kämpfen muss sozusagen, ist es für uns einfach praktischer, den nicht zu benutzen und zu sagen, ja, wir benennen das, um was es wirklich geht und sind auch gegen jegliche Repression von Leuten, die eben zu diesem Spektrum dazugehören, vermeintlich dazugehören.
Ich kann mich ja jetzt hinstellen und kann gegen Extremisten, gegen die radikale Rechte, wie auch immer man sie nennen mag, demonstrieren, auf die Straße gehen, Antifas, Handarbeit. Aber das macht ihr nicht. Ne? Was genau macht Polylux eigentlich?
Was machen wir? Ganz genau, so runtergebrochen sammeln wir Geld. Wir sammeln Geld und über Fördermitgliedschaften und verteilen das wiederum an Projekte im ländlichen Raum in Ostdeutschland. Also an Projekte, die genau diese gerade genannten Punkte auch vertreten, die emanzipatorische Arbeit machen, die antifaschistische Arbeit machen. Genau, und neben der Geldumverteilung nennen wir uns ja Netzwerk. Genau. Also wir machen auch mehr als nur Geld umverteilen. Also wir versuchen auch Projekte miteinander zu vernetzen, auch wenn es um mehr als Geld geht, also wenn es um Ressourcen geht, die gebraucht werden, wenn es um Öffentlichkeitsarbeit geht, die gebraucht wird, weil es mal wieder irgendwo einen Anschlag gab oder vielleicht auch mal positive Sachen, wie wir machen irgendwie das tolle Fest. Dann nutzen wir unsere Reichweite, um auch Aufmerksamkeit zu generieren für die Gruppen. Genau, das ist so unsere Hauptarbeit, sage ich mal. Wir machen noch viel drumherum. Wir sitzen in Podcasts, wir klären auf, wir reden sehr viel und sehr gerne. Genau, aber unsere Hauptarbeit ist eigentlich dieser Punkt, die Menschen, die im ländlichen Raum aktiv sind, die noch aktiv sind oder wieder aktiv sind, zu unterstützen und denen den Rücken zu stärken, damit die ihre Arbeit gut machen können.
Warum ausdrücklich im ländlichen Raum? Ist das Problem da größer oder ein anderes?
Wir haben für uns festgesetzt, irgendwann, dass es der ländliche Raum ist. Das diskutieren wir immer mal wieder. Wo geht der eigentlich los? Wo hört der auf? Ab wann ist eine Region ländlich oder nicht so infrastrukturell nicht so ausgestattet? Uns geht es aber vor allen Dingen darum, dass wir sagen, in größeren Städten, also in urbaneren Gebieten, gibt es oft noch mehr Strukturen. Also es gibt mehr Gruppen, die sich gegenseitig den Rücken stärken können. Es gibt vielleicht auch ganz andere Einnahmequellen, weil man, wenn man mal eine Party macht, kommen auch richtig viele und dann hat man mal ein paar Euro auf Tasche, was im ländlichen Raum, wo es vielleicht nur 5, 6 Aktive gibt, einfach nicht der Fall ist. Da ist die Infrastruktur und das Netzwerk häufig viel, viel kleiner. Und was wir auch gerne und häufig wiederholen, ist, so im ländlichen Raum ist es eher so ein, immer müssen alles die 5 selben Leute machen. Also ne, dann hast du die Küfer, also die Leute, die kochen, sind die 5 und die 5 machen auch die Demo und die 5 machen auch am Ende des Tages das Interview. Also weil es nicht mehr Leute gibt. Und wenn die sich auch noch darum die ganze Zeit bemühen müssen, an Kohle zu kommen und noch außerhalb ihrer Örtlichkeit noch Werbung zu machen, ist das einfach sehr viel. Und deswegen haben wir irgendwann gesagt, wir gehen vor allem in den ländlichen Raum, weil wir gerade sehen, dass es da noch mehr Support braucht oder also auch weniger Kapazitäten da sind. Aber wie gesagt, wir diskutieren das viel und wir haben auch nicht festgesetzt, ab dieser Einwohnerzahl ist es ländlich und ab der nicht. Das entscheiden wir auch durchaus einfach nach
der Anzahl der Busse, die da hinfahren.
Nein, es ist ganz unterschiedlich, auch je nachdem, was das Projekt, wer uns anschreibt, wie das begründet ist, haben wir auch schon Projekte in größeren Städten gefördert. Also das ist nicht so starr.
Du sagtest, Jascha, ihr sammelt Geld aus Fördermitgliedschaften. Ist das alles Geld, was ihr habt zum Umverteilen oder gibt es da auch noch irgendwie Geld vom Staat, Geld von Unternehmen dazu oder irgendwie sowas? Weil das reicht doch vorne und hinten nicht, um ordentliche Arbeit zu machen, oder?
Gerade reicht es gut. Also, gerade würde ich sagen, reicht das Geld gut. Wir haben viele Fördermitglieder mittlerweile. Also wir haben jetzt gerade über 3000 Fördermitglieder, die uns monatlich Geld geben. Wir versuchen bis Ende September auf 5000 zu kommen. Also das ist so ein bisschen, wofür wir gerade viel Werbung machen. Werdet Mitglied bei uns, damit wir auf 5000 anwachsen können, weil wir glauben, dass diese monatlichen kleinen Beiträge, die Menschen uns geben, nachhaltiger sind. Weil wenn jeder jeden Monat nur ein paar Euro gibt, können wir viel länger damit gut arbeiten, als wenn, keine Ahnung, eben einmal eine Organisation kommt und sagt, hey, ihr habt jetzt hier einmal einen Batzen Geld und das könnt ihr jetzt umverteilen. Das ist cool, das nehmen wir auch an.
Ich wollte gerade sagen, also jetzt ist jetzt nicht.
Sagen wir nicht nein, aber für die langfristige Arbeit, die ja häufig auch nach so Wahlen kommen, also meistens ist die Aufmerksamkeit vor den Wahlen ist extrem hoch. Die wirkliche Arbeit beginnt ja aber in der Regel nach den Wahlen. Also wenn die AfD dann in den Landesregierungen sitzt, dann erst wird es übel und dann müssen wir dranbleiben. Genau, und deswegen fokussieren wir uns so sehr auf die Fördermitgliedschaften, aber wir kriegen natürlich auch Einzelspenden immer wieder, dass uns, keine Ahnung, andere Gruppen, die sagen, hey, wir haben hier irgendwie was für euch organisiert. Wir haben zum Beispiel eine Gruppe, die heißen Leftathlon, die organisieren so linke Rennen. Also die, naja, so einfache kleine Marathons, die laufen und generieren darüber Spenden und das geben die wieder an uns. Also das haben wir schon auch, genau, dass so andere für uns auch mal größere Batzen sammeln und uns dann geben.
Ich verstehe also richtig. Ich habe jetzt irgendwo, ich bin im ländlichen Raum, irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern meinetwegen, und ich denke mir, Mist, hier rennen einfach zu viele Faschos rum. Ich würde gerne irgendwie was machen, einen Jugendclub, der die pluralen DemokratInnen irgendwie versammelt und bespielt. Und dann melde ich mich bei euch und sage, hier, ich brauche Geld, gebt mal.
Ja, sozusagen. Also es gibt auf unserer Webseite, das ist auch unser Anspruch, sehr niedrigschwellig zu sein, auf unserer Webseite ein Eintragsformular. Das kann die Initiative, das Projekt dann ausfüllen, kurz erklären, um was es eigentlich geht, wie viel Geld gebraucht wird. Und das kommt dann quasi mit in unser Vergabetreffen, was wir einmal im Monat machen. Und dann besprechen wir jeden Antrag wirklich einzeln durch und schauen, passt das in unsere Förderkriterien rein? Und wenn ja, dann steht dem eigentlich meistens nichts mehr im Wege. Und dann spenden wir das Geld.
Was für Förderkriterien sind das?
Ja, also unsere Hauptschlagwörter haben wir schon genannt. Wir unterstützen emanzipatorische, antifaschistische Struktur. Und darauf legen wir auch viel Wert, dass sie tatsächlich für uns einen sichtbaren emanzipatorischen Anspruch haben, einen diskriminierungssensiblen Anspruch haben und auch einen antifaschistischen Anspruch haben. Wir wissen, dass für viele Organisationen das nicht so einfach ist, wenn sie in den Gebieten, in denen sie aktiv sind, das so klar auf Webseiten zu schreiben, weil sie dann auch wieder Angriffe fürchten müssen. Für uns muss es aber irgendwie erkennbar sein, dass sie da reinpassen oder genau diese Ansprüche verfolgen. Genau, das sind schon so die, würde ich sagen, so die zwei, drei Hauptpunkte. Wir mögen es, wenn es feministisch, wenn es einen queer-feministischen Ansatz hat, also sprich so reine,
ist doch emanzipatorisch.
Weiße Männerbünde. Naja, ach, das kommt drauf an, wie man fragt. Finden wir auch immer ein bisschen schwierig. Wir unterstützen anti-autoritäre Projekte vor allem. Also so starke linke autoritäre Gruppen haben wir ein bisschen Probleme mit. Aber das ist jetzt schwer zu sagen, die ja, die nein. Das ist einfach was, wo wir dann genauer hingucken. Wo wir auch Abstriche machen oder verhaltener sind oder auch nicht unterstützen, das kommt wirklich auch immer ein bisschen drauf an, sind hochschulgebundene Gruppen, weil wir sagen, Hochschulgruppen sollten erstmal versuchen, das Geld über die, also finanzielle Mittel über Hochschulen zu kriegen. Auch gewerkschaftlich angebundene Gruppen sagen wir immer erstmal gucken, dass die Gewerkschaften dafür aufkommen.
Klar, das sind ja Strukturen. Also ihr stellt ja Struktur zur Verfügung und die anderen haben ja längst Strukturen.
Genau,
ja.
Es gibt aber auch manchmal Gründe, warum das bei der einen Gruppe nicht so ist, dann genau, lassen wir uns das erklären und sind da auch, wie gesagt, auch da nicht dogmatisch, aber
auch Schulen zum Beispiel kommen jetzt auch immer öfters auf uns zu, wenn die irgendwie dann, das war jetzt tatsächlich schon öfters, dass sie einen Ausflug machen wollen oder zu einer KZ-Gedenkstätte fahren wollen und dafür keine Gelder da sind, wo wir dann auch immer so schockiert darüber sind, dass dafür keine Gelder da sind. Und das sind dann auch immer so Sachen, wo wir eigentlich eher sagen, das ist jetzt nicht der Bereich, in dem wir als Polylux einspringen wollen, in so einen Schulbereich, weil da müssten eigentlich noch mal woanders Gelder frei sein. Und trotzdem wird aber drüber diskutiert, ob wir jetzt dieser Schulklasse XY diese Ausfahrt da ermöglichen können oder nicht, weil das natürlich auch einfach krass wäre, wenn das dann am Ende nicht stattfindet, sozusagen.
Das ist doch eigentlich, ist das doch Aufgabe des Staates. Was ihr da macht, ist ja sollte zumindest im ureigensten Sinne des Grundgesetzes sein. Und darum sollte es doch eigentlich die Staatsmacht sein oder der Staat, die Institutionen des Staates, die solcherlei Netzwerkarbeit ermöglichen. Warum braucht es euch dazu?
Naja, weil der Staat ist immer weniger, das sind wir wieder ein bisschen am Anfang. Also mal zu schauen, wer hat denn damit angefangen, Linke, oder nicht mal Linke, aber wer hat angefangen, zum Beispiel kritische Sozialarbeit, kritische Jugendarbeit zu kürzen? Das ist in Ostdeutschland maßgeblich unter CDU und SPD passiert. Also es wird ja alles weggekürzt. Es werden Gleichstellungsprojekte weggekürzt, es werden integrative Maßnahmen weggekürzt, auch wirklich aufs Übelste. Also in Sachsen waren die integrativen Maßnahmen, wurden um 80% gekürzt, einfach weg. Und wenn das der Staat tut, ja genau, dann braucht es die unabhängigen Strukturen, dann braucht es leider uns. Also an sich wäre es mir auch lieber, es bräuchte uns nicht. Aber ich glaube, da ist mein Glaube an Staat und Rechtsstaatlichkeit vielleicht auch ein bisschen.
Das wäre jetzt die Frage, was Jascha da gerade gesagt hat. CDU und SPD waren eigentlich, also eigentlich waren es die großen Volksparteien, die den Karren in den Dreck gefahren haben. Hm. Müssen wir daraus eigentlich ableiten, dass die uns in Zukunft auch keine Hilfe sein werden? Oder habt ihr Hoffnung in die sogenannten Volksparteien?
Also bei uns, also ich würde sagen, unsere Arbeit ist eben so ein bisschen parteiunabhängig. Wir müssen natürlich dieses ganze Parteizeug und diese Politik-Sachen irgendwie im Blick behalten, natürlich bei unserer Arbeit. Aber ich glaube, das ist gar nicht so richtig unser Fokus bei der Arbeit, sondern wir wollen halt wirklich eine Zivilgesellschaft stärken und da auf Zivilgesellschaft gehen. Und am Ende, wir machen das gerade noch nicht, diesen politischen Druck zum Beispiel aufzubauen und zu sagen, hier, wir brauchen diese Kohle aber. Ich denke aber, dass es eigentlich notwendig wäre, und das machen ja, also das machen ja anerkannte Träger aus Sachsen oder aus Ostdeutschland insgesamt. Es gibt da ja Netzwerke, die schon in so einer Schnittstelle zur Politik auch arbeiten und versuchen, da Druck zu machen und zu sagen, das geht nicht weiter mit diesen Kürzungen. Es gab ja unglaublich viele Demonstrationen jetzt in Sachsen, vor allem als in diesen sozialen Kürzungen in den letzten Jahren immer weiter vorangetrieben wurden. Und da passiert ja schon auch ein Druck. Das ist nicht, sehen wir nicht als unsere Aufgabe, sondern unsere Aufgabe ist halt eher zu gucken, wie können wir die Akteure, die jetzt noch da sind, finanziell unterstützen, mit Ressourcen unterstützen, die brauchen. Und das passiert schon irgendwie unabhängig von Parteien. Und trotzdem würde ich sagen, ja, wenn wir über Volksparteien reden, ich muss wieder die Migrationspolitik auch genauso sehen. Es ist nicht nur die AfD, die dazu beiträgt, dass da Rechte immens beschnitten werden, sondern das kommt genauso von der CDU. Und also meine Hoffnung liegt auf gar keinen Fall mehr bei irgendeiner CDU. Und ich denke auch andere Parteien wie die SPD, genau, die haben auch dazu beigetragen, dass wir da sind, wo wir jetzt sind. Und ich denke, an bestimmten Stellen wird man nicht drum rumkommen, trotzdem noch zusammenzuarbeiten. Aber ich finde, das muss immer auch mit einer fundierten Kritik passieren.
Jetzt habe ich natürlich das Problem, also wenn ich mir jetzt, ich gucke jetzt in den Osten, ich gucke auf die Wahlen, die da stattgefunden haben, die prognostiziert sind für die nächsten Monate. Das sieht ja nicht so aus, als würde da irgendwann mal irgendeine politische Kraft so gut an die Macht kommen, dass sie euren Ansprüchen überhaupt nur genügen könnte. Warum gebt ihr nicht auf?
Ich frage mich so ein bisschen, was die Alternative halt ist. Also die Alternative ist, wir ziehen, also alle Menschen, die noch irgendwas mit demokratischen Werten, wie man es so schön nennt, am Hut haben, ziehen gesammelt aus Ostdeutschland weg und dann überlässt man so das Land den anderen. Also es ist einfach was Unrealistisches und ich muss sagen, ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin aus dem Westen hierher gezogen und ich habe hier einfach wirklich auch mein Zuhause gefunden. Ich habe hier meine Freunde gefunden, Freundinnen aufgebaut, ich habe hier Netzwerke, ich habe hier einen Job, ich bin hier gerne und ich fühle mich hier wohl, trotz dieser ganzen Widrigkeiten und ich möchte mich ja frei entscheiden, hier bleiben zu können. Und das kann ich halt nur unter den Umständen, dass ich mir hier auch ein besseres oder dafür für eine Gesellschaft kämpfe, in der ich dann auch leben will. Und ich glaube, das ist halt eine intrinsische Motivation, die eben diese ganzen Leute auch haben, die in unserem Netzwerk aktiv sind. Und ich frage mich, genau, was ist die Alternative? Es wird ja im Westen auch nicht besser, wie wir es gerade gesagt haben. In 5 Jahren wird der Westen wahrscheinlich ähnlich sein. Da gibt es genauso Übergriffe, da gibt es genauso Angriffe, da gibt es genauso Rassismus, da gibt es genauso Abwertung von Menschengruppen und so weiter. Das spitzt sich ja immer weiter zu. Und dann kämpfe ich doch lieber da, wo ich jetzt schon bin.
Genau, und ich würde gerne noch ergänzen, dass wir natürlich auch ein Verständnis haben für Menschen, die weggehen. Also es gibt einfach auch Personen, die im ländlichen Raum leben, für die es richtig gefährlich dort ist und es nachvollziehbar ist, dass sie von dort weggehen. Wir wollen gar nicht sagen, hey, wenn man hier wegzieht, dann hat man das aufgegeben oder so. Also dafür ist unser Verständnis sehr hoch. Und gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, wenn man in, also Lisa ist so ein gutes Beispiel für Menschen, die hierher ziehen und dann hier auch ankommen und hier bleiben wollen. Und genau, ich bin manchmal so das Gegenbeispiel von, ich bin halt hier groß geworden. Ich kenne es teilweise gar nicht anders. Ich bin damit aufgewachsen, dass ich mich gegen rechte Menschen zur Wehr setzen muss. Also ich kann gar nicht richtig sagen, ah ja, ich bin an die Uni gegangen und dann wurde ich politisiert, sondern irgendwie war das was, was mir mit 12, 13 total bewusst war, auf welcher politischen Seite ich stehe. Weil es Alltag war. Und dann, keine Ahnung, manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen düster, aber wenn man es auch gar nicht anders kennt. Also ich wollte nicht in den Westen ziehen, um ehrlich zu sein, weil ich das hier so, es ist auch meine Art, Politik zu machen. Also vielleicht ist es, das ist vielleicht auch nicht gesund, immer diese Feuerwehrpolitik so und immer zu reagieren und sich kleiner zu fühlen, definitiv nicht. Aber ja, es ist halt das, was wir auch so kennen. Und weil ich glaube, dass es auch viele Menschen, die in diesen Regionen im Osten leben, ja, auch einfach, das ist halt denen ihr Politalltag und denen zu sagen, warum machst du das überhaupt und geh doch einfach woanders hin, ist schon auch, ja, manchmal genau das, was wir am Anfang hatten, dieser Osten und so ein bisschen runtergucken. Ja,
es ist vor allen Dingen ein großes Privileg, überhaupt so nachdenken zu können. Das vergisst man ja auch oft. Ne? Wer am Monatsende keinen Fünfer mehr übrig hat, zieht nicht so schnell um wie jemand, der 10.000 auf dem Sparbuch liegen hat.
Ja, das auch. Ja. Ja. Also wohl im Osten soll ja angeblich so billig an den Großstädten nicht, aber im ländlichen Raum kriegt man auch mal billig ein Haus.
Wenn man dann da auch mal einen Job kriegt, der nicht 3 Stunden Autofahrt entfernt ist.
Ja. Ich würde gerne noch ergänzen, dass wir nach unserem letzten Vortrag sogar kurz die Idee hatten, eine groß angelegte Umzugskampagne zu planen, wo wir dann einfach eher Leute aus dem Westen dazu ermutigen, in den Osten zu ziehen. Also eher in die andere Richtung zu denken und zu sagen, wir brauchen hier noch mehr stabile Leute, zieht mal hier rüber und bringt euer Geld mit.
Warum eigentlich macht ihr das, was ihr macht, als Polylux und nicht als, ich sag mal, normales Projekt auf der Straße, also als Vor-Ort-Initiative? Hätte ja genauso gut passieren können, dass ihr sagt, ne, wir machen jetzt hier einen Jugendclub und nicht eine Netzwerkorganisation. Also wie seid ihr darauf gekommen, das genau so zu machen?
Also ich glaube, von uns alle machen auch noch genau das zusätzlich. Also Polylux ist auch, müssen wir auch immer wieder dazu sagen, ist unser Ehrenamt. Also wir machen Polylux alle neben unseren Berufen und neben unseren Familien und neben unserer anderen Politarbeit. Von uns verdient niemand Geld damit, wie das vielleicht in manchen so größeren Organisationen ist. Also das ist immer alles auch unsere Freizeit, die wir da reinstecken. Und genau, wir machen eigentlich alle auch nebenbei oder neben Polylux noch Arbeit vor Ort in den Städten oder in den Orten, Regionen, wo wir gerade wohnen. Und tatsächlich haben wir uns aber auch anders gegründet. Also unser Gründungsgedanke ist in unterschiedlichen Orten passiert. Es gab Personen, die sich so um Dresden in Sachsen zusammengefunden haben und gesagt haben, hey, wir müssen hier irgendwie gucken, wie wir irgendwie über diese Landtagswahlen, ich glaube, es war 2015 oder so, ich glaube, um die 2015 rum, wo die AfD das erste Mal so groß mit dran war, wie kommen wir da drüber hinweg? Und dann 2019 waren wieder Landtagswahlen und wir uns da zusammengesessen haben und überlegt haben, was passiert, wenn ganz viel gekürzt wird? Was passiert, wenn allen Vereinen die Gemeinnützigkeit aberkannt wird? Da ist dieser Gedanke entstanden und dann ist zeitgleich um Berlin bei Menschen auch so ein Gedanke entstanden und wir haben uns tatsächlich zufällig auf einer Konferenz getroffen und sind da sozusagen fusioniert und haben gesagt, hey, wenn ihr das gerade plant für, ich weiß gar nicht, für was die Leute um Berlin das geplant haben, wir hatten es halt so Ostsachsen, dann hatten wir irgendwann die utopische Idee, vielleicht machen wir es für ganz Sachsen. Und dann haben wir uns gefunden und waren so, okay, lass richtig groß denken, wir machen das für ganz Ostdeutschland. Also wir sind eigentlich eher ein bisschen größenwahnsinnig daran gegangen, als so 5, 6 Leute, die wir damals waren und haben gesagt, oh, lass da einfach mal anfangen. Und genau, heute sind wir halt so groß, wie wir sind, mit momentan 10 Personen, die das Ganze stemmen, wie gesagt, alle ehrenamtlich. Und das eigentlich genau unser Charakter ist, dass wir eben nicht nur so punktuell an einer Stelle sind, sondern versuchen, eben auch netzwerkmäßig zu arbeiten und ein Stück weit einen Überblick zu haben, wo eigentlich wer noch ist und das auch untereinander den Aktiven mitzuteilen. Also zu zeigen, hey, hier sind noch Menschen, die da sind, die ja noch an euch glauben und euch den Rücken stärken.
Wie viele Aktive sind das eigentlich, die ihr da, wie nennt man das denn, unter euren Fittichen
Projekte von uns. Oh mein Gott, ich weiß nicht. Also wir haben wir momentan 40 Anfragen pro Monat, die wir bearbeiten. Ja.
Das ist jetzt auch die Zahl, die ich im Kopf habe, dass wir jetzt gar nicht so Statistik führen, wie viele Projekte es sind, aber es sind genau ungefähr 30 bis 40 Anfragen pro Monat. Da kommen aber schon auch öfters, also da doppeln sich die Projekte auch. Das ist jetzt nicht so, also das kommen natürlich auch immer Projekte mehrfach auf uns zu für verschiedene Anfragen oder so. Ja, aber es ist schon mittlerweile ein ziemlich großes, groß angelegtes Ding, oder? Also.
Aber es geht immer darum, die wollen Geld.
Ja.
Meistens wollen sie Geld. Manche schreiben auch, das ist immer sehr schön, wenn zwischen diesen Anträgen, wo dann bei Summe steht 0 Euro und dann aber steht, wir wollen, keine Ahnung, wir brauchen das und das oder wir möchten einfach nur ins Netzwerk aufgenommen werden, keine Ahnung. Oder wir wurden auch mal gefragt, kennt ihr coole GrafikdesignerInnen und Druckereien, weil wir haben das und das vor und suchen eigentlich jetzt gerade Leute, die das mit ähnlichen Grundideen für uns umsetzen. Das gibt es schon auch, das wird tatsächlich konkret nach so Ressourcen gefragt werden und dann sozusagen weitervermitteln.
Ihr seid also nicht nur ein emanzipatorischer Geldautomat, sondern auch im Grunde eine Datenbank für genau die Sache, die ihr tut und die anderen da tun wollen.
Ja, sozusagen, oder dass halt Projekte auch untereinander sich bei uns kontaktieren können. Also wir haben dann einfach auch unsere Kommunikationsstrukturen, wo sozusagen die Projekte auch die anderen Projekte anschreiben können und sagen können, wir machen das und das, kommt doch vorbei oder wir brauchen noch das und das. Genau. Wir organisieren auch einmal im Jahr eine Wanderung, wo wir uns versuchen, mit Projekten, die wir begleiten, zu treffen und ein Wochenende zu verbringen und uns auch mal auf dieser ganz persönlichen Ebene kennenzulernen. Oder wir versuchen auch immer wieder zu Projekten hinzufahren und auch selber mal vor Ort zu sein und uns das anzuschauen und eben nicht nur aus der Ferne heraus das zu machen, sondern wenn jetzt in irgendeinem kleinen Ort ein Fest organisiert wird, dass wir, wenn wir Zeit haben, Einzelpersonen von uns da auch schon hinfahren und sich das angucken und die Leute kennenlernen, weil das genau ja die schöne Arbeit ist, dann auch sich menschlich gegenüberzustehen und zu merken, wer ist da eigentlich.
Ja, und vielleicht da auch zusätzlich noch dazu, also es passiert schon auch innerhalb des Netzwerkes viel, aber wir haben jetzt auch schon öfters von außen zu Anfragen oder so Angebote bekommen, dass Leute gesagt haben, hier, wir können das und das gut. Wir würden das gerne anbieten für Leute, die es brauchen. Könnt ihr das mal in euer Netzwerk schicken? Also ich glaube, über solche Sachen sind wir auch immer mega happy. Oder nicht nur wir, sondern eben auch die Projekte, bei denen es am Ende hängen bleibt. Dass wenn jetzt zum Beispiel Leute, die gut fotografieren können, anbieten, wir machen mal ein paar ÖA-Fotos für euch, die ihr dann nutzen könnt, dann sind wir da auch immer gerne eine Schnittstelle und können da dann Kosten auch übernehmen, wenn da welche anfallen. Und das ist das, wo wir gerade auch schon gemerkt haben, das funktioniert gut, das kommt gut an. Da freuen sich Projekte drüber, wenn die selber nicht den Arbeitsaufwand haben, sondern wenn genau diese Connection dann einfach über uns läuft. Und das wollen wir eigentlich auch immer wieder so ein bisschen sichtbar machen, dass das eben auch als Netzwerk verstanden werden kann, dass halt unterschiedlich genutzt werden kann sozusagen. Wenn Leute Angebote haben oder Fragen haben, dass das dann gerne über uns als Kommunikationsstruktur auch laufen kann.
Das klingt nach viel Arbeit. Wie lange haltet ihr denn den Spaß mit dem Ehrenamt noch aus?
Hoffentlich noch lang genug.
Es ist also, viel Arbeit, ja. Also ich würde sagen, es gibt auch unterschiedlich intensive Arbeitsphasen von Menschen. Es ist so, dass dann manchmal Leute, genau, die in Teilzeit arbeiten, dann einfach ihre restliche Teilzeit dann in dieses Polylux-Zeug stecken. Oder dann gibt es mal Phasen, wo man sich irgendwie nochmal zusammennehmen muss und kurz mal gerade vor so Wahlen oder so, wenn dann so eine Aufmerksamkeitsökonomie da ist, dann müssen alle dann nochmal so richtig ballern, auch was dieses Fördermitgliedereintragen angeht oder genau dieses ganze Bürokratische dahinter. Da muss man schon durchziehen, aber ich muss sagen, also ich persönlich finde, es ist halt eben in so einer schwierigen Zeit einfach auch eine erbauliche Arbeit, die halt mir zumindest übelst Motivation gibt, weil es einfach was Schönes und Erbauliches, was Solidarisches ist und wo man direkt merkt, wie viele krasse Leute eigentlich unterwegs sind und wie viele Sachen auf die Beine gestellt werden. Und deshalb muss ich sagen, es ist für mich eine ehrenamtliche Arbeit, die ich übelst gerne mache, weil es einfach ja eine übelste Hoffnung macht.
Wenn das Hoffnung macht, und also ich, Guck mir an, ne, die Prognosen, die ich so angucke. Ich sehe eine große Mehrheit für rechtsradikale bis rechtsextreme Parteien und ähnliche Strömungen, die es da gibt. Es gibt ja genug andere autoritäre Strömungen, die es gibt. Ich sehe derart viele NichtwählerInnen, dass inklusive dieses Mitläuferpotenzials eine Zweidrittelmehrheit für mindestens Autoritarismus dabei rumkommt, wenn nicht noch was Schlimmeres. Das, ganz ehrlich, das sieht aus, als sei der Kampf gescheitert. Woher zieht ihr die Hoffnung, von der Lisa da gerade gesprochen hat?
Nun ja, am Ende das, was die Projekte umsetzen. Ne? Also wir kriegen ja auch immer wieder, wenn wir Projekte unterstützt haben, auch wieder Feedback zurück. So, wie dankbar die Strukturen vor Ort für das sind, was wir machen. Dabei müssen wir meistens sagen, hey, ihr macht die Hauptarbeit. Also mein, klar ist, das, was wir machen, kostet Zeit und Energie. Aber letztendlich würde ich immer sagen, wir sind die, die ja im Hintergrund dann noch agieren. Und die eigentliche Arbeit machen, sind die Menschen vor Ort. Die können immer gut fragen, wie sie das schaffen, da dran zu bleiben. Aber ich glaube, das, was einen so motiviert, das auch zu tun, ist eben, was die Projekte vor Ort leisten. Und wenn wir dann hinterher Fotos geschickt kriegen oder wir kriegen relativ oft tatsächlich auch noch so Papierpost, dass uns dann Projekte so Sachen schicken von, hey, wir hatten diesen einen Nachmittag, dieses Festival oder so. Und in dem Workshop sind, wir haben mal so Postkarten geschickt bekommen, die mit so Kindern gestaltet wurden zum Thema Diversität. Und dann kriegen wir so Postkartensets geschickt. Und das ist dann schon so, oder eins unserer schon wirklich langen Projekte, die Siebenhitze in Kreiz, die haben uns mal so lasergecuttete Holzteile geschickt von ihrem Logo. Das hängt bei uns an unserer Weihnachtstanne oder so. Das, also so diese kleinen Nettigkeiten dann von diesen Projekten geben mir zumindest immer sehr so dieses Gefühl von, es ist wichtig, was wir tun. Es ist einfach, also es ist für die Menschen, hat es einen hohen Mehrwert, dass es uns gibt. Und das macht wieder so ein, ah ja, okay, und für mich hat es einen Mehrwert, dass es euch gibt. Also erhalten wir uns auch ein Stück weit gegenseitig.
Wäre es ohne euch schlimmer? Also ich bin immer noch bei diesen zwei Dritteln, die gerne eine illiberale, geschlossene Gesellschaft hätten. Was ist schiefgelaufen? Also ihr macht das nicht erst seit gestern. Initiativen wie eure, die gibt es seit den 1990er Jahren. Was kann denn der Westen daraus lernen, damit es da nicht auch in die Hose geht? Weil ihr selber sagt, und da seid ihr nicht die Einzigen, der Osten ist nur ein Labor für den Westen, da sieht es demnächst genauso aus.
Naja, unsere Analyse für den Osten war bisher immer, also schon auch wirklich so ein Blick auch auf DDR und Wende zu legen und zu sagen, was ist eigentlich mit der Wende passiert? Also dieser Ausverkauf der DDR und diese ganzen Treuhand-Dinge, die passiert sind, wo Menschen auch einfach von, ich sag mal, halbwegs abgesicherten einer Lebensrealität von heute auf morgen
aus einer Ordnung in eine Unordnung gekommen sind.
Ja. Zumindest das, selbst wenn sie dafür gestreikt haben, vielleicht ist es dann nicht das gekommen, was sie wollten. Wobei, die meisten sind, glaube ich, schon auf die Straße gekommen, weil sie gerne im Kapitalismus leben wollten und den haben sie dann bekommen. Aber trotzdem sind ja, wenn wir jetzt aufs Individuum schauen, auch Dinge passiert wie, keine Ahnung, was mir meine Eltern immer so erzählt haben von, ne, früher war so Wohngemeinschaft, also in einer Genossenschaft eine Wohnung zu haben. Man kannte jede Nachbarin, man hat sich das Hausputzen geteilt. Da musste abgesprochen werden,
wer. Das ist diese Erzählung vom Zusammenhalt in der DDR.
Na, weniger, ich glaube, weniger das unbedingt das Zusammenhalt, sondern diese Anonymität, die gekommen ist, glaube ich. Also, ne, so dieses, was wird mir eigentlich noch geboten?
Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass wir da eine fundierte wissenschaftliche Analyse oder insgesamt eine Analyse haben. Ich glaube, so einfach ist es vielleicht auch nicht. Ja, ich glaube, wenn wir die hätten, dann wären wir ja auch schon lange wieder in einer linken Mehrheit oder ja, wie auch immer. Ich würde schon sagen, wie gesagt, es ist nicht meine Biografie. Ich kann da jetzt nicht irgendwie aus biografischen Erinnerungen reden oder so. Aber was ich mitkriege, wenn ich mit Leuten hier spreche, dann ist es schon, dann würde ich schon sagen, ist so eine Ungleichheit immer noch krass spürbar. Vor allem, wenn man sich so, ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, aber wenn man sich Erbe zum Beispiel anguckt, wenn man sich Vermögensverteilung anguckt, dann gibt es krasse Unterschiede. Und es ist einfach so, dass es ein ökonomisches Problem zwischen West und Ost gibt. Oder nicht Problem, aber eine Ungleichheit, so die ist da. Und das macht sich eben bemerkbar durch, wie mit welchem Wohlstand kann man denn ein Leben aufbauen sozusagen. Ne? Also wenn ich hier mit meinen ganzen Freundinnen darüber spreche, was die am Ende mal erben werden, da bleibt halt nichts übrig. So, dass das ist eine Armut, die über Generationen weitergegeben wird. Und ich denke schon, dass das was macht mit einem Bezug zur Gesellschaft, mit einem Bezug zu, wie viel Angst habe ich eigentlich vor einer Zukunft und so weiter. Und ich glaube, damit lässt sich schon viel begründen. Und auf der anderen Seite würde ich dir auch zustimmen. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Polylux-Meinung ist. Da haben wir jetzt auch noch nicht so viel drüber gesprochen. Aber ich würde schon auch sagen, vielleicht wurde in den letzten Jahren oder in dieser, bei, nach der Wende schon auch verpasst, so das Subjekt Ost, also Ostmensch sozusagen, Leute, die im Osten leben und hier aufgewachsen sind, so diese Menschen als Subjekte und als mündige Subjekte zu begreifen, die in der Lage sein können, Gesellschaft mitzugestalten. So. Und ich glaube, da ist dann schon viel in so eine Passivität gegangen, in so ein Meckern.
Du meinst, dass sie sich selbst als Bürgerinnen und Bürger begreifen?
Ja. Okay, verstehe. Genau, als BürgerInnen, die eben mitgestalten können und eben auch Möglichkeiten haben. So. Und da will ich trotzdem nicht vorwegnehmen zu sagen, ja, aber die Bedingungen waren halt beschissener und die waren scheiße und die sind immer noch scheiße. Und trotzdem könnte man halt eben in so eine Handlungsfähigkeit kommen. Und ich glaube, das ist jetzt meine persönliche Analyse, dass das vielleicht einfach verpasst wurde, da irgendwie Leute ins Handeln zu bringen sozusagen. Und wie man das jetzt aber wieder einfängt, also wenn wir das wüssten, wie gesagt, dann wären wir schon lange auf dem Weg dahin. Und ich denke, vielleicht, ich könnte mir vorstellen, dass so Dinge wie, man geht jetzt mal an Haustüren, jetzt sind wir wieder bei Wahlkampf oder so, ne? Aber so man konzentriert sich auf Nachbarschaften, man konzentriert sich auf Kommunalität, auf dieses, was Jascha auch gerade schon angesprochen hat. Man kennt sich wieder untereinander, man kennt irgendwie Probleme. Ich weiß, dass mein Nachbar irgendwie ein Fascho ist, aber ich weiß vielleicht auch, was der gerade irgendwie für Themen hat oder so, um einfach mal wieder Anknüpfungspunkte zu kriegen. Das können wir als Polylux auf keinen Fall leisten, aber vielleicht ist das was man wieder mehr in Blick nehmen muss. Einfach im Kleinen zu denken und halt so Beziehungsarbeit auch zu machen. Und jetzt will ich nicht sagen, dass man sich Beziehungen mit seinen Fascho-Nachbarn aufbauen soll, aber genau, einfach zu gucken, was im Kleinen eben auch funktionieren kann. Weil wir das ja auch, also du hast vorhin auch so dieses Hegemoniale angesprochen. Das ist ja wirklich auch was im Kleinen schon stattfindet. Ne? Wir haben einen globalen Rechtsdrift, der aber bis ins kleinste Kommunale eben Auswirkungen hat. Ne? Und jetzt haben wir irgendwie vor 2 Wochen oder letzte Woche, ich weiß gerade nicht mehr genau, wurde ein AfD-Bürgermeister in Altenberg gewählt, ne? Der dritte mittlerweile in Sachsen und mittlerweile redet niemand mehr drüber, weil es so normal geworden ist. Und ich glaube, das ist vielleicht was, wo man wieder reingehen muss, zu gucken, welche Geschichten sind denn eigentlich normal oder welche sind die, die halt vorherrschend sind und die so eine Hegemonie, so eine Stimmung bestimmen sozusagen. Und das ist halt eben diese große gesellschaftliche Aufgabe, vor der wir stehen, dass wir versuchen müssen, das vielleicht im Kleinen wieder zu schaffen, damit es dann auch im Großen Auswirkungen hat.
Das würde bedeuten, die Lösung liegt nicht in der Politik, die Lösung liegt nicht bei sogenannten zivilgesellschaftlichen Akteuren, Arbeiterwohlfahrt oder sowas, sondern die Lösung liegt bei jedem einzelnen Bürger und jeder einzelnen Bürgerin?
Ich würde das nicht so schwarz-weiß sehen.
Okay, wer von diesen Leuten, die ich gerade aufgezählt habe, muss was tun?
Alle?
Alle?
Wahrscheinlich müssen alle etwas tun. Ich würde ja sagen, jede einzelne Person muss was tun und muss für sich überlegen, wie möchte ich mein Leben eigentlich verbringen und wie möchte ich gerne, dass andere Menschen ist. Also so dieses Selbstfragen, warum gönne ich anderen auch nichts, warum habe ich so eine Aggression gegen andere?
Diese Zerstörungslust ist das, was mich immer so irritiert.
Das ist das, wo ich glaube, das muss jede Person mit sich selber ausmachen. Aber natürlich sehe ich auch genauso was wie die Arbeiterwohlfahrt voll in der Pflicht, irgendwie zurück zum Antifaschismus zu finden und den auch hochzuhalten, also den auch mit einer klaren Fahne hochzuhalten. Da würde ich sagen, sind genau diese zivilgesellschaftlichen größeren AkteurInnen auch mir ein bisschen zu von mir aus am Ende, nehmen wir das Wort radikal, aber einfach viel zu duckmäuserisch und so, und wir können ja uns ja politisch auch nicht so weit raushängen. Da würde ich sagen, die sind auf jeden Fall auch in der Pflicht, klare Kante auch zu zeigen, weil wir, glaube ich, schon auch, oder ich weiß nicht, ob wir, aber ich bin auf jeden Fall eher in dem Modus von, mit wem reden wir noch und mit wem nicht. Ich würde nicht anfangen mit Rechtsradikalen und auf dem wir Politiker loszudiskutieren, sondern sehe es tatsächlich eher, dass die, die da noch nicht sind, die müssen halt irgendwie gucken, was geht und was geht nicht. Und da finde ich ganz oft, dass es tatsächlich von vielen Akteuren mir viel zu wenig klare politische Haltung kommt. Also, ne, also mir geht das so ein bisschen um Haltung zu zeigen und auch klar zu machen, nö, wir zeigen hier auch Kante und sagen, das geht nicht mehr, das machen wir nicht mit oder das ist falsch oder was auch immer, wie man das dann findet. Aber dafür bin ich ganz oft, dass ich mir so denke, ja klar, es ist diese typische soziale Arbeit, die immer mit der jeweiligen politischen Richtung so ein bisschen mitschwingt, die es gerade gibt. Das ist das historische Problem der sozialen Arbeit, aber also, dass diese auch wenig Rückgrat hat. Genau, wo ich schon sagen würde, die müssen auf jeden Fall auch mit dran. Und natürlich muss auch, wie gesagt, was Lisa schon gesagt hat, wir machen keine Wahlpolitik oder Großpolitik mit Parteien. Können wir trotzdem sagen, müssen natürlich Menschen, die sich parlamentarisch organisieren, ganz genau daran arbeiten und da irgend, also losgehen, Haltung zeigen, Karte zeigen, das alle.
Ja.
Am Ende alle.
Ja, und ich finde, gerade wenn es wieder um so hegemoniale Begriffe geht, ne, da finde ich, natürlich müssen die großen Träger, die viel Reichweite haben, die viel Leute beschäftigen, ja, die ein großer Arbeitgeber sind, natürlich müssen die auch in sowas reingehen. Und dann sind wir wieder beim Thema Extremismusbegriff, ne? Also warum nicht da auch anfangen, das zu dekonstruieren und zu sagen, hier, wir reden nicht mehr über Linksextremismus, sondern wir reden über Antifaschismus. Und warum sind diese Werte wichtig, ne? Also und diese Reichweite und diesen Einfluss, die man dann eben als großer Träger auch hat, zu nutzen, um da auch Diskurse wieder zu beeinflussen und genau Leute da zum Denken zu bringen. Also am Ende steht über allem vielleicht dieser Begriff von politischer Bildung, Leute irgendwie politisch bilden. Was sind eigentlich unsere demokratischen Werte, auf die wir uns besinnen müssen? So. Und da haben natürlich die großen Träger genauso eine Verantwortung wie jetzt der kleine Nachbar im Plattenbau oder keine Ahnung. Also ja. Ich glaube, es passiert auf allen Ebenen, diese Arbeit muss auf allen Ebenen passieren.
Lisa und Jascha von Polylux, vielen Dank.
Danke dir.
Tschüss. Danke für die Einladung.